Die Predigt heute Morgen steht unter dem Motto: Jesus Christus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Ich habe mich sehr gefreut, heute Morgen mit euch gemeinsam diese Lieder zu singen und Gott anzubeten. Und es ist schön, Lieder zu haben, die Jesus in den Mittelpunkt stellen. Denn um Jesus dreht sich alles. Und mein Gebet für die Predigt ist, dass Jesus wirklich zu euren Herzen spricht. Ich traue mir durchaus zu, als gelernter Journalist und Kommunikationsspezialist zu euren Köpfen zu sprechen. Aber nur der Heilige Geist kann zu euren Herzen sprechen. Und darum bitte ich ihn. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, was heißt das eigentlich für uns? Für mich heißt es gibt einen Ort, da werde ich satt. Es gibt eine Quelle, die meinen Lebensdurst stillt. Es gibt Brot, das so gut schmeckt, dass ich es immer wieder haben möchte. Das Brot des Lebens können wir uns aber nicht kaufen. Die Quelle des Lebens, die können wir nicht erfinden. Beides gibt es schon und der Tisch ist reich gedeckt. Und das heißt für dich und mich, wir dürfen aus dem Vollen schöpfen. Wir dürfen aus dem Vollen schöpfen. Das ist doch mal eine richtig positive Message, so für einen Sonntagmorgen-Gottesdienst, wo man noch ein bisschen verschlafen ist vom Samstagabend und hat vielleicht schon da zu viel aus dem Vollen geschöpft und ist jetzt noch müde deshalb. Aber wir dürfen aus dem Vollen schöpfen. Es ist alles da. Dabei bleiben viele Christen leider stehen. Sie freuen sich, dass sie selber satt geworden sind. Aber unser Glaube hat noch eine andere Dimension, nämlich wer selbst satt geworden ist und weiß, dass noch genug übrig ist, der kann mit vollen Händen geben. Denn das Brot des Lebens, das uns selbst den Hunger stillt, und die Quelle, die unseren Durst löscht, sind nicht nur für uns selbst da. Deshalb teile aus, was du bekommen hast, gehe verschwenderisch mit dem um, was dir selbst geschenkt wurde. Denke an die, die zu wenig haben, denn auch sie sollen satt werden, denn auch ihr Durst soll gestillt werden. Und wir können an andere abgeben, weil wir selbst bekommen haben, was wir zum Leben brauchen. Es gibt da diese schöne Geschichte im Neuen Testament. Sie hat mit 5 Broten und 2 Fischen zu tun. Jesus sprach vor einer Menge, vor 5000 Leuten, vielleicht sogar noch mehr. Nicht alle wurden gezählt, wie wir wissen. Und irgendwann wurde es Abend. Und die Zuhörer, die waren so fasziniert von dem, was Jesus sagte, dass sie völlig vergessen hatten, dass sie vielleicht noch einkaufen mussten. Und so begannen ihre Mägen langsam an zu knurren. Und die Ladenöffnungszeiten damals wurden rigoros eingehalten. Und es gab auch keine Tankstellen, wo man nochmal abends schnell was kaufen konnte. Und die Jünger haben das mitbekommen. Und sie gingen zu Jesus und machten ihn darauf aufmerksam. Und dann heißt es dort, und ich liebe diesen Vers besonders in der englischen Bibel, es heißt nämlich, Jesus hatte Compassion. Jesus hatte Mitgefühl. Er spürte, dass die Menschen nicht nur die Worte brauchten, sondern auch das Brot. Und wir erinnern uns an die Geschichte, ist ja nicht so ganz unbekannt im Neuen Testament. Und wie ihr alle wisst, tat Jesus ein Wunder und ließ Manna vom Himmel regnen. Oder? Nein, natürlich nicht. Das wissen selbst die Kindergottesdienstkinder. Jesus ließ kein Manna vom Himmel regnen, sondern er sagte seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Ein Satz, der bis heute nichts an seiner Gültigkeit verloren hat. Die Jünger trugen damals sehr wahrscheinlich Gewänder, so wie der Alexander heute, ohne Taschen. Also sie hatten nichts dabei. Was sollten sie geben? Aber ein kleiner, hast du Taschen da übrigens dran? Nein, ne? Ich dachte schon. Sind so Fragen, die man sich immer schon mal gestellt hat, aber heute kam die Antwort. Also, ein kleiner Junge hatte etwas dabei. Und zwar 5 Brote und 2 Fische. Und die Jünger machten damals eine Erfahrung, die auch wir heute machen können. Nämlich, wer teilt, wird reicher. Und alle haben etwas davon. Und selbst wenn wir meinen, wir hätten nicht viel weiterzugeben, können wir Überraschungen erleben. Ich gehe mal davon aus, dass es uns heute Morgen hier in der Ansgar Kirche genauso geht, wie es den meisten Menschen in Deutschland geht. Uns geht es gut. Uns geht es nicht nur gut, uns geht es sogar sehr gut. Ja, vielleicht sind wir nicht immer zufrieden mit dem, was wir haben. Vielleicht sind wir nicht glücklich mit der Situation, in der wir leben, aber im Grunde genommen geht es uns gut. Wem verdanken wir das eigentlich? Unserer eigenen Leistungskraft, die oft nur bis zur nächsten Schweinegrippe reicht? Vielleicht verdanken wir das unserem Wissen und unseren Fähigkeiten, die oft nur so lange gefragt sind, bis jemand auftaucht, der mehr weiß und der mehr kann? Können wir an unseren Arbeitsstellen erleben, wie es dann zugeht. Vielleicht denken wir ja auch, dass es uns so gut geht, weil wir es im Grunde verdient haben. Vielleicht denken wir auch, es ging uns deshalb so gut, weil wir selbst gut sind. Ist es nicht erschreckend, wie wenig wir im ganz normalen Alltag nachdenken darüber, von wem wir eigentlich leben und wer auch für uns das Brot des Lebens ist? Ist es manchmal nicht erschreckend, wie selten uns das Wort Danke über die Lippen kommt? Und ich glaube, wir denken nicht so häufig darüber nach, weil wir einfach davon ausgehen, dass es uns auch morgen noch gut geht, übermorgen und im Jahr 2030 und dass wir hier immer so leben werden, wie wir jetzt leben und dass das Level nur noch gesteigert wird, aber nicht mehr zurückgeht. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann will er damit nicht nur darauf hinweisen, dass wir bei ihm alles bekommen können, was wir zum Leben brauchen, sondern es geht ihm um viel mehr. Es geht ihm um ein Herzensanliegen Gottes. Und Gottes Herz schlägt für die Armen. Gottes Herz schlägt für die, die zu wenig haben oder sogar nichts haben. Gebt ihr ihnen zu essen. Da gibt es diese schöne Geschichte in dem sehr zu empfehlenden Buch von Shane Claiborne, Ich muss verrückt sein, so zu leben. Die Geschichte handelt von zwei Männern, die sich unterhalten und der eine Mann sagt zum anderen, er hätte eine Frage an Gott. Und zwar würde er gerne wissen, warum Gott es zulässt, dass es auf dieser Welt so viel Armut, Krieg, Leid und Hunger gibt. Und der andere fragt ihn ja, wo ist dein Problem? Warum fragst du ihn nicht einfach? Da sagt der Erste, ja, ich habe Angst davor. Darauf der andere, hä? Verstehe ich nicht. Warum hast du denn Angst davor? Du kannst Gott doch das fragen. Ja, sagt er, ich habe Angst davor, dass Gott mich dann dasselbe fragt. Wir hören das, nehmen das zur Kenntnis, nicken und beißen anschließend in unser üppig belegtes Butterbrot. Aber was macht das mit uns, wenn wir hören, dass 25.000 Kinder jeden Tag sterben an Hunger, der nicht sein müsste? Es gibt genug zu essen. Vor kurzem las ich im Spiegel, dass ein Drittel aller Lebensmittel weltweit vernichtet werden oder vergammeln. Ein Drittel. Es gibt genug zu essen. Es ist nur nicht gerecht verteilt. Oder die Kinder und Familien, die sterben an Krankheiten, die überhaupt nicht sein müssten. Wenn es Aufklärung gäbe, wenn es Hygienetraining gäbe, wenn die Medikamente, die vorhanden sind, gerecht verteilt würden, da könnten viele leben. Ist uns das egal? Schalten wir vielleicht ab oder auf andere Programme um, die uns weniger hinterfragen und uns angenehmer sind, weil sie uns unterhalten? In der Bibel gibt es über 2000 Bibelstellen, die sich mit Armut und Gerechtigkeit beschäftigen. Über 2000. Und das macht deutlich, dass es sich hierbei nicht um ein Randthema handelt. Diese 2000 Bibelstellen sind übrigens weitaus mehr als zu unseren Lieblingsthemen wie Anbetung, Gebetserhörung, Segen. Das ist mehr. Gott möchte, dass wir uns beteiligen. Er möchte uns beteiligen. Deshalb sagt Jesus damals, gebt ihr ihnen zu essen. Und was kann das für uns bedeuten? Es bedeutet in jedem Fall, dass wir wieder neu darüber nachdenken müssen, zum einen, wem wir unser Leben zu verdanken haben und wem wir es zu verdanken haben, dass wir so leben können. Und aus dieser Dankbarkeit heraus können wir anderen helfen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn alle Christen, nicht nur in Marburg, sondern in Deutschland und weltweit, mal in ihre Keller hinabsteigen würden und würden alles Zeug, was da in Kisten liegt und was sie seit Jahren nicht mehr angeguckt haben, und Dinge, die man nicht anguckt, braucht man auch nicht, würden diese Kisten bei eBay versteigern, ich glaube, das Hungerproblem wäre auf der Welt gelöst, wenn sie das Geld dann dafür einsetzen würden. Ich habe mir übrigens viele Jahre darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Wenn ich das gehört habe, ich bin das Brot des Lebens und es geht darum, das Brot des Lebens zu verteilen, da ging es bei mir immer um Evangelisation. Ich hatte hier in Marburg eine Agentur für Kommunikation, eine Marketingagentur, PR-Agentur. Und ich habe für große Aktionen gearbeitet, wie ProChrist, wie Christival, wie Jesus House, wie Kick-Off. Und es ging, oder als wir die Smarts hier nach Marburg geholt haben, einige von euch sind ja mitgefahren, da ging es um Brot verteilen. Ich bin das Brot des Lebens, klar, wir müssen das Brot verteilen, das machen wir. Aber es ging immer nur um das Verbale, was sagen wir und nicht, was tun wir. Und ich war ein bisschen unvorsichtig in meiner Agentur bei der Kundenauswahl und eines Tages bekam ich einen Anruf von Compassion, die ich überhaupt nicht kannte. Und ich musste mich auf einmal mit denen beschäftigen, weil die wollten was von mir. Aber letztendlich wollten die gar nichts von mir, sondern Gott wollte was von mir. Und er hat mich vor eine Frage gestellt, die mir zunächst sehr unangenehm war. Nämlich, Steve, was tust du persönlich eigentlich dafür, dass es weniger arme Kinder in dieser Welt gibt? Was tust du persönlich dafür, dass es weniger arme Kinder in dieser Welt gibt? Die Antwort war sehr einfach und sehr peinlich. Die Antwort lautete einfach nichts. Nichts mache ich. Und Gott war offensichtlich der Meinung, das ändern wir jetzt mal. Und so hat er mich und nicht nur mich, sondern unsere ganze Familie in diese Arbeit gestellt. Und wir haben vor 3 Jahren den deutschen Zweig von Compassion hier in Marburg gegründet. Er hat mir deutlich gemacht, dass Armut zu überwinden und etwas für Arme zu tun wirklich sein Herzensanliegen ist. Und erst danach habe ich mal einige dieser 2000 Stellen nachgelesen. Und er ist mir deutlich geworden, im Alten Testament macht Gott immer wieder deutlich, worum es ihm geht. Er zeigt sich als Verteidiger der Armen und Waisen. Er zeigt sich als Retter der Armen. Er wird Versorger der Armen genannt. Er wird die Zuflucht der Armen genannt. Die Psalmen sind voll dieser Aussagen, aber wir finden sie auch bei Jesaja, Jeremia und ganz stark bei Micha oder Amos. Und auch im Neuen Testament gibt es sehr viele Aussagen, dass es unsere Aufgabe ist oder neu werden soll, uns um die Bedürftigen und Armen auf dieser Welt zu kümmern. Wir finden viele Aussagen, wie zum Beispiel in der Geschichte von den 5 Broten und den 2 Fischen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und das bedeutet, wir müssen das Teilen wieder neu lernen. Ganz nebenbei, die Jünger haben damals auch stundenlang Jesus zugehört. Die hatten auch knurrende Mägen. Und die hätten sich auch erstmal selber ihre Scheibe abschneiden können und danach das verteilen können, so wie wir es heute oft machen. Zuerst wird mal ins Gemeindehaus investiert, in die Pfeifenorgel und in die anderen Dinge und dann guckt man mal nach den anderen. Aber Jesus sagt das anders. Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Interessanterweise ist es damals ein kleines Kind, das einfach das, was es da hat, zur Verfügung stellt und zwar ohne darüber nachzudenken, was die Mutter zu Hause sagt, wenn er ohne die 5 Brote nach Hause kommt. Wie wir die Geschichte kennen, hat er die Chance gekriegt, deutlich mehr mit nach Hause zu bringen, als das, was er gegeben hat. Das ist ein gutes Beispiel auch für uns. Wenn wir das geben, was wir zur Verfügung haben, vermehrt Gott es und er macht etwas draus. Es gibt ja sehr viele Definitionen darüber, wer arm ist. Ich füge denen, die ihr vielleicht kennt, eine neue hinzu. Arm ist, wer nicht teilen kann. Arm ist, wer nicht teilen kann. Und zwar entweder, weil er nichts hat, oder weil er nicht teilen will. Dann ist er auch arm. Was kann das für uns bedeuten, wenn wir dieses Herzensanliegen Gottes ernst nehmen? Zunächst einmal bedeutet es, dass wir umdenken müssen. Ich stelle immer wieder bei Christen eine eigenartige Dreieinigkeit fest. Die haben so ihre eigene Trinität des christlichen Lebens. Und zwar gibt's da zum einen den Sonntag. Für diesen Tag ist der Pastor zuständig und das Worship-Team. Dann gibt's den Alltag. Dafür sind wir selber zuständig. Und als drittes Element in dieser Dreieinigkeit, das ist der größte Teil, das sind nämlich die Dinge, die wir wissen, aber nicht tun. Und das ist oft so unsere Art, Christsein zu leben. Und ich sage, es ist abgrundtief falsch. Das ist abgrundtief falsch. Wie können wir das ändern? Es ist wichtig, die eigenen Stärken neu zu erkennen. Aus Dankbarkeit, aber auch, wir sind stark als Christen. Als Petrus Jesus erkennt, als den Messias, da verheißt Jesus ihm, dass er mit ihm, diesem Petrus, seine Gemeinde auf festen Fels bauen wird und niemand die Gemeinde überwältigen kann. Die Gemeinde ist die einzige Institution, die Jesus gegründet hat. Jesus hat keine Firma gegründet, keinen Verein gegründet, schon gar keinen Kuschelclub der Erretteten und vor allen Dingen auch keinen Fanclub. Er hat eine Gemeinde gegründet. Und er hat diese Gemeinde nicht nur mit Kraft versehen, sondern auch mit einem Auftrag. Und dieser Auftrag lautet, lebt das, was ich euch gesagt habe. Keine andere Institution hat von Gott den Auftrag bekommen, seine Anliegen in der Welt umzusetzen. Nur die Gemeinde. Und die Gemeinde ist Gottes Instanz auf Erden, seine Liebe zu verbreiten. Deshalb arbeitet Compassion in allen Ländern ausschließlich mit Gemeinden zusammen. Ja, in den circa über 5.500 Projekten mit 4.500 unterschiedlichen Gemeinden. Von Pfingstkirche bis Brüdergemeinde, über lutherische Kirche. Alle, weil wir den gesamten Leib Christi weltweit unterstützen wollen. Und ihnen helfen wollen, das Brot des Lebens zu verteilen. Und ich bin davon überzeugt, wenn es eine Institution schafft, auf der Welt Armut zu besiegen, ist es die Gemeinde Jesu. So, jetzt kommt die schlechte Nachricht. Man kann ja nicht nur gute Nachrichten hier in Predigten bringen. Die Gemeinde besteht nicht aus Gemäuer, sondern aus lebendigen Menschen. Nämlich aus dir und mir. Wir bilden die Gemeinde. Und von daher ist, wenn Jesus sagt, seinen Jüngern gebt ihr ihnen zu essen, dann gilt das auch uns. Und dann ist das auch ein Auftrag an uns. Und Jesus möchte, dass wir Vorbilder sind. Bono von U2, der Sänger, hat einmal in einem Interview gesagt, ihr Christen, wartet nicht auf die Wirtschaftsbosse, wartet nicht auf die Politiker. Ihr müsst die Vorreiter sein. Ihr müsst die Vorreiter sein, die Armut zu besiegen. Beim Propheten Jesaja ist übrigens auch etwas zu lesen zum Thema Brot. Dort heißt es in Jesaja 58, Vers 7, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Die Menschen damals, an die das gerichtet war, die waren Worship-Weltmeister. Die haben sich übertroffen im Liedersingen. Und im Gebet. Und nicht nur das, die haben nicht nur gesungen und gebetet, sie haben sogar gefastet. Und sie hatten aber den Eindruck, dass Gott sich die Ohren zuhält und dass sie ihnen gar nicht zuhört. Und deshalb war ihr Vorwurf Gott gegenüber, in Vers 3 nachzulesen, warum fasten wir und du siehst es nicht an, warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Und die Antwort Gottes kam prompt und sie war sehr einfach und sehr deutlich. Die Antwort, ich habe euch vergessen, weil ihr die anderen vergesst. Ich höre euch nicht mehr zu, weil ihr die Armen ignoriert. Klare Frage, klare Antwort. Brich dem Hungrigen dein Brot. Was kann das für uns bedeuten? Natürlich bedeutet es, etwas gegen den Hunger und die Not in der Welt zu tun. 25.000 Kinder, die jeden Tag sterben, sind eindeutig zu viel. Interessanterweise steht bei Jesaja, brich dem Hungrigen dein Brot. Beim Brotbrechen, und wir werden ja gleich noch Abendmahl feiern, beim Brotbrechen wird es am deutlichsten, dass jeder etwas abbekommt. Und zwar nicht nur die Scheibe, die ihm zusteht, sondern im Brotbrechen scheint sich das Brot zu vermehren. Was kann das bedeuten, wenn wir das zum Beispiel über die reine Nahrungsaufnahme hinaus sehen? Es bedeutet, dass wir ganzheitlich denken müssen und nicht nur das Herz der Menschen sehen, nicht nur den Kopf des Menschen sehen, sondern den ganzen Leib. Und wir können sicher nicht dafür sorgen, dass die Welt für viele zum Paradies wird, aber wir sollten dafür sorgen, dass diese Welt für immer weniger Menschen zur Hölle wird. Brich dem Hungrigen dein Brot, teilen, was wir sind und haben. Nicht nur die anderen haben etwas davon, sondern auch wir selbst. Denn Gott legt in Jesaja eine Verheißung darauf, wenn wir das tun. Dort heißt es in Jesaja 58, Vers 8, wenn du so etwas tust, dich um die Armen kümmerst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Ein irres Bild. Das heißt, wer teilt, erhält ein Geschenk. Und in seinem Buch, das ich erwähnt habe von Shane Claiborne, schreibt er am Ende des Buches folgenden Satz. Christen sind nicht dazu berufen, cool zu sein. Sie sind berufen, außergewöhnlich zu sein. Christen sind nicht dazu berufen, cool zu sein. Sie sind dazu berufen, außergewöhnlich zu sein. Und damit komme ich zum Schluss der Predigt. Wenn Jesus von sich behauptet, ich bin das Brot des Lebens und seine Nachfolger auffordert, gebt ihr ihnen zu essen, was heißt das dann für uns? Das kann sehr unterschiedliche Dinge heißen. Es kann heißen, dass wir hier in Marburg etwas tun. Es kann heißen, dass wir weltweit etwas tun. Es kann heißen, dass wir in das Leben eines Kindes investieren. Und was das für ein Kind bedeutet, das möchten euch jetzt mal vier Studenten in einem kurzen Film erzählen. Wir können etwas verändern. Und zwar nicht nur im Leben von Kindern, solche Patenschaften ist eine Möglichkeit. Letzten Sonntag habe ich in Mainz gepredigt in einer Gemeinde, die ein Projekt in Uganda unterstützen. Und ein halbes Jahr, nachdem sie angefangen haben, dieses Projekt zu unterstützen, haben sie sich gefragt, was machen wir eigentlich in unserem Stadtteil? Und dann sind sie zum Bürgermeister gegangen und haben gemeinsam mit der Stadt eine Tafel eröffnet. Und haben sich engagieren sich jetzt in ihrem Stadtteil mit einer Tafel. Es gibt viele Möglichkeiten zu helfen. Mit Compassion, ohne Compassion. Hier in Marburg, aber es fängt immer mit uns an, mit uns selbst, mit unserem Herzen, mit unserer Herzenshaltung. Deshalb noch einmal, was kann das für uns bedeuten, wenn Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen? Hoffentlich bedeutet es, dass wir uns in Bewegung setzen lassen und dass wir nicht aufhören oder wieder ganz neu anfangen zu teilen, was wir sind und haben. Und das ist möglich. Und ich will es mal ganz persönlich sagen, du kannst ein außergewöhnliches Leben führen. Außergewöhnlich ehrlich, außergewöhnlich herzlich, außergewöhnlich engagiert. Und wenn ich Jesus richtig verstehe, lässt er dann in deinem Leben die Morgensonne aufgehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe Sonnenaufgänge immer mehr als Sonnenuntergänge. Sonnenuntergänge sind die farbenprächtigeren, aber nach einem Sonnenaufgang liegt der ganze Tag noch vor uns. Und von daher, ich liebe Sonnenaufgänge. Und wenn Jesus sagt, ich lasse in deinem Leben meine Morgensonne aufgehen, ich glaube, mehr kann man als Kassenpatient wirklich nicht verlangen. Das ist einfach das Größte, Ja, also von daher, ich wünsche euch, dass ihr von Herzen mithelft, dem Herzensanliegen Gottes zu entsprechen und dass euch nicht nur ein Licht aufgegangen ist, sondern Gottes Morgensonne in eurem Leben aufgeht.